Heilung von Beziehungen. Band 1. Traumatherapie und Spiritualität. Autor und Sprecher Gopal Norbert Klein. Vorwort. Dieses Buch freut sich, wenn es bei dir sein darf. Es handelt vom Schlüsselprinzip glücklicher Beziehungen und somit von der Wandlung dieser Welt zum Guten. Es ist in sich komplett und vollständig. Es enthält Aktivierungen aller Ebenen, vom Individuellen bis zum Planetaren. Das Buch beginnt mit hilfreichen Informationen, mit Kontextbildung und geht dann mehr und mehr dazu über, das Lesen selbst als Tor zum Bewusstsein werden zu lassen. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, dann schlage ich euch vor, dieses Buch gemeinsam zu lesen. Es stellt meinen eigenen Weg dar und ist somit direkt aus erlebter Praxis geschrieben. Das, was du hier erfährst, kann nicht nur deine Partnerschaft in ein Himmelreich verwandeln, es hat auch das Potenzial, dich tiefgreifend zu transformieren, weit über alle Beziehungsthemen hinaus. Wenn du zurzeit keinen Partner hast oder noch nie eine Partnerschaft hattest, dann kann dir dieses neue Bewusstsein dazu verhelfen, dass ein wunderbarer, passender Mensch in deinem Leben erscheint. Beziehung geht nur ohne Ego. Beziehung oder Verbindung ist der Tod des Egos. Wir begeben uns auf eine Reise in die Verbindung, wobei unsere Wahrnehmung als ein getrenntes Individuum in den Hintergrund treten wird. Das bedeutet nicht, dass man sich aufgibt, sondern dass wir unser Zentrum von Ich oder Du hin zum Verbundensein mit anderen Menschen verlagern. Dieses Leben in Verbindung ist ein Austausch auf allen Ebenen, Sprache, Körper, Geist und Energieflüsse. Das Schlüsselprinzip lautet ehrliche Kommunikation über das, was wir brauchen und möchten, und über das, was wir nicht wollen und nicht gut für uns ist. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Da die Umsetzung aber aufgrund von ungünstigen Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit oft schwierig ist, möchte ich diesem Thema ein ganzes Buch widmen. Es ist ein geradliniger Weg, prinzipiell einfach, jederzeit möglich und von jedem ohne spezielle Fähigkeiten machbar. Damit entspricht er dem natürlichen Fluss des Lebens, wenn man alle Konditionierungen der Gesellschaft weglässt. Insofern führt dich dieses Buch dahin zurück, wo du vielleicht als Kind gezwungen wurdest, auszusteigen. Ich komme auch immer wieder auf die Themen Entwicklungstrauma und Bindungstrauma zu sprechen, weil diese die Ursachen für alle Hindernisse in Beziehungen sind. Darüber hinaus möchte ich einige spirituelle Aspekte vermitteln, die mir von meinen Lehrern und Lehrerinnen übertragen wurden und die ich selbst praktisch erfahren und erforscht habe. All dies geht sehr weit über die Konzepte dieser Gesellschaft hinaus. Der Gesellschaft, in der wir heute leben, fehlt jegliches tiefgründige Wissen und Verständnis über die Gesetze des Lebens, wie man gemeinsam alles zum Schönen und Guten gestalten kann. Erst wenn wir uns auf tiefe, langfristige und glückliche Beziehungen und Gemeinschaften einlassen können, ist der Weg für Meditation und Spiritualität frei. Ohne diese Basis wird Letzteres zur Flucht vor unangenehmen Gefühlen aus der Kindheit, die durch eine fehlende Verbindung heute immer wieder reaktiviert werden. Kapitel 1. Wenn du nicht mehr weiter weißt. Wir alle wissen nicht mehr weiter. Diese Gesellschaft und Kultur, in der wir leben, ist am Ende ihres Weges angekommen. Wir können nicht noch mehr kämpfen, arbeiten, konsumieren, Dinge und Erlebnisse anhäufen. Insofern geht es allen so, dir, mir und auch allen, die scheinbar noch ihr Leben stabil halten können. Warum sage ich das? Weil es ein kollektives Phänomen ist. Wir haben die Verbindung untereinander verloren. Auch die erfolgreichen Menschen dieses Systems leiden darunter. Denn es gibt keine Lösung allein. Es gibt nur gemeinsame Lösungen. Und die Lösung, die wir suchen, ist ein ehrlicher Austausch über unsere tiefsten Gefühle und Empfindungen. Stattdessen leben wir aber eher wie Arbeitsroboter in einer imaginierten, gnadenlosen Welt aus Leistung, Erfolg, Selbstdarstellung und Konkurrenzkampf. Das, was uns Menschen lebendig und glücklich macht, wird nicht gefördert. Familien, Frieden, Entspannung, Verbindung, Kommunikation, Natur und so weiter. Insofern sitzen wir alle im selben Boot. Trotzdem kann jeder individuell dieses sinkende Schiff verlassen und völlig neue Wege gehen und dabei andere unterstützen, das Gleiche zu tun. Dieses Buch ist ein Leitfaden, nicht nur zur Transformation deines individuellen Lebens, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Da wir aufgrund unserer Biologie in Wahrheit alle dasselbe suchen, ist es letztlich ganz einfach. Und trotzdem ist dies das größte Tabu unserer Welt. Ich sehne mich nach Verbundensein, Angenommensein, Austausch, Frieden, Lebendigkeit, Liebe. Zuerst räumen wir eine zentrale kollektive Programmierung aus dem Weg, nämlich, dass du schwach, klein und ohnmächtig bist und weder in dir noch in der Welt etwas verändern kannst. Das ist das Lebensprogramm, das man dir gegeben hat. Und das werfen wir jetzt als erstes über Bord. Man hat dich angelogen über dich selbst. Das Wichtigste, was du in diesem Buch lernen kannst, ist, dass du handeln, gestalten und die Welt verändern kannst. Auch wenn es sich im Moment vielleicht anders anfühlt. Das Gefühl von klein zu sein, schwach zu sein und so weiter, ist nicht wahr. Es ist nur Teil der Matrix, die wir mit diesem Buch gemeinsam verlassen. Die Realität, die Wahrheit, ist das Gegenteil, nämlich dass du nahezu unbegrenzt erschaffen und gestalten kannst. Kapitel 2: Die Biologie von Interaktion. Wir Menschen gehören zur Gattung der Säugetiere. Säugetiere konnten sich in der Evolution über die Reptilien hinaus entwickeln, indem sie etwas Neues ins Spiel brachten: Zusammenarbeit. Säugetiere haben sich als Gruppentiere entwickelt und hatten dadurch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Reptilien. Gemeinsam und in koordinierter Zusammenarbeit waren sie den isoliert lebenden Reptilien überlegen. Hinzu kam, dass die Säugetiere sich über ein Frequenzband verständigen, welches Reptilien nicht hören konnten. Säugetiere kommunizieren über höhere Töne, als Reptilien wahrnehmen können. Somit konnten sie von den Reptilien unerkannt miteinander in Verbindung treten. All dies brachte gewaltige Vorteile in der Evolution. Auf der anderen Seite erforderte dieser Entwicklungsschritt aber auch völlig neue Fähigkeiten für das Nervensystem. Da Säugetiere in Gruppen leben, müssen sie sich gefahrlos einander annähern können und sich gegenseitig signalisieren können, ob dies möglich ist. Unser Nervensystem und unser Gehirn entwickelten sich daher für ein Leben in Gruppen und sozialem Austausch. Ein Eingebundensein in ein Rudel, in eine Gruppe, bedeutete Sicherheit und die Möglichkeit zur Fortpflanzung. Der Ausschluss aus dem Rudel bzw. der Gruppe bedeutete in der Evolution Leiden und Tod. Unsere Nervensysteme sind also grundlegend, physisch und biologisch dazu angelegt, in Gruppen, sozialer Interaktion und in langfristigen Beziehungen zu leben. Für uns als Teil der Säugetierwelt gibt es keine Lösung als getrenntes, isoliertes Individuum. Isolation und fehlende soziale Interaktion bedeutet für unseren Körper extremen Stress. Insofern gibt es für uns keine Lösung oder Heilung allein, sondern das In-Verbindung-Sein ist die Heilung, weil es die tiefsten Schichten unseres Nervensystems beruhigt und uns dadurch in einen glücklichen Zustand versetzt. Ob wir uns glücklich und erfüllt fühlen, hängt weitgehend vom Zustand dieser tiefen Nervensystemschichten in Klammern Körper ab und kann nur wenig durch höhere Vorgänge in Klammern Gedanken beeinflusst werden. Wenn wir die beiden zentralen Grundbedürfnisse unseres Nervensystems erfüllen können, Sicherheit durch Verbundensein mit anderen Menschen und Fortpflanzung, stellen sich Gefühle von Frieden, Glück und Erfüllung ein. Diese werden von tiefen Körperprozessen gespeist, die so gut wie gar nicht durch Denken, Probleme lösen und Planen zu beeinflussen sind. Die Polyvagaltheorie von Stephen Porges beschreibt diese Zusammenhänge in bisher nie dagewesener Klarheit, Tiefe und Präzision. Sie liefert ein grundlegendes Verständnis für die zwischenmenschlichen Interaktionen auf Basis biologischer Vorgänge. Kapitel 3: Vier Optionen in Beziehungen. Ob eine Beziehung gelingt, sie sich immer weiter vertieft und entfaltet, oder ob sie stagniert und in Frust, Resignation oder gar Trennung endet, hängt einzig und allein davon ab, ob wir es schaffen, zu einem ehrlichen Mitteilen unserer Zustände zu gelangen. Beziehung entsteht auf der Grundlage, einem anderen Menschen über längere Zeit physisch nahe zu sein. Aus dieser physischen Nähe und den Interaktionen entwickelt sich das, was wir Beziehung nennen. Kommt es zu einem echten Austausch, hat dies tiefgreifende, heilsame Änderungen in unserem Nervensystem und unserer Psyche zur Folge. Glücksgefühle, Lebenssinn und Erfüllung stellen sich ein, die zu ekstatischen und transpersonalen Erfahrungen führen können. Das Ausmaß an Glück in unserem Leben entspricht exakt dem Ausmaß an Verbindung, die wir zu anderen Menschen haben. Und das Ausmaß an Verbindung wird durch die Tiefe der Ebenen bestimmt, über die wir uns austauschen können. Verbindung ist das Glück, das wir suchen. Genau dieses Maß an Verbindungsvermögen ist das Kriterium, das Menschen als Paare zusammenbringt. Ein reines Zusammenbringen der Körper führt nicht zu Intimität und Nähe, die uns nährt. Nur das ehrliche Austauschen aller Zustände und Gefühle führt in den Beziehungshimmel. Wer eine solche Intimität gelebt hat, ist am Ziel seines Erdenlebens. Er hat gelernt zu lieben und sich lieben zu lassen, alle Barrieren seinem Partner und dem Leben gegenüber aufzugeben. Solche Menschen sind durch den Tod ihres Egos gegangen und leben bereits hier auf Erden im Paradies. Jedes Paar hat eine zentrale Gemeinsamkeit: der Abstand zueinander. Dieses Maß ist das, worauf sich Paare unbewusst einigen bzw. aus ihrer Kindheit in die Beziehungsgestaltung mitbringen. Jeder Partner eines Paares hat prinzipiell die gleiche Verzerrung im Nervensystem und braucht das gleiche Maß an Abstand. Das ist die eigentliche Basis, die aber meist völlig unbewusst ist. An der Oberfläche mag es unterschiedlich aussehen, zum Beispiel, dass ein Partner immer versucht, mehr Nähe herzustellen, während sich der andere distanziert. Fakt ist aber, dass beide Partner durch ihre Konstellationen das gleiche Maß an Abstand und Nähe erfahren. Es spielt also keine Rolle, wer welche Funktion an der sichtbaren Oberfläche ausübt. Für eine erfüllende Partnerschaft geht es nur darum, wie viel ehrlicher Austausch möglich ist. Das ist der zentrale Schlüssel. Nur darum müssen wir uns kümmern. Das Schöne ist nun, dass das Herstellen glücklicher Beziehungen prinzipiell tatsächlich sehr einfach ist. Das, was es zu einer Herausforderung macht, sind negative Erfahrungen mit Kontakt in unseren ersten Lebensjahren, die wir vielleicht noch nicht überwunden haben. In diesem Buch erfährst du, wie du zusammen mit deinem Partner deine Kindheit heilen und zu einem glücklichen Leben finden kannst. Denn Heilung bedeutet immer nur das Aktualisieren von Beziehungsmustern und das Erfahren, dass ein Leben in Verbindung möglich, sicher und sogar schön sein kann. Alles andere sind Symptome an der Peripherie, wie zum Beispiel Krankheiten, um die es in Wirklichkeit gar nicht geht. Sie sind nur Folgen von Nicht-Verbunden-Sein. Um zu diesem Glück zu finden, brauchen wir einen völlig neuen Umgang mit unserem Partner bzw. mit anderen Menschen. Allgemein gesagt haben wir 4 Möglichkeiten, um mit dem, was im Kontakt mit anderen Menschen in uns passiert, umzugehen. Unterdrücken, ausagieren, meditieren oder mitteilen. Der goldene Weg, der auf leichteste Art zum Ziel führt und uns durch das gesamte Buch führen wird, ist das ehrliche Mitteilen. Gehen wir die 4 Optionen der Reihe nach durch. Kapitel 3.1 Unterdrücken. Unterdrücken ist die destruktivste Form, die es gibt, um mit inneren Bewegungen im Beziehungskontext umzugehen. Es bedeutet, das, was in uns passiert, innerlich abzuspalten, sodass wir es selbst nicht mehr wahrnehmen. Eine in uns aufkommende Wut zum Beispiel einfach zu leugnen und dies so lange zu tun, bis wir sie selbst nicht mehr spüren. Dies kann bereits seit der Kindheit geschehen und völlig automatisiert sein, sodass wir uns dieses Vorgangs bezüglich einzelner Gefühle gar nicht mehr bewusst sind. Dabei geht es immer um Gefühle und Zustände in 2 Bewegungsrichtungen, Abgrenzung und Zuwendung, also um Dinge, die wir nicht wollen, die uns nicht gut tun, und um Bedürfnisse und Wünsche an unseren Partner. Unterdrücken bedeutet, wir reagieren nicht, wir handeln nicht, wir tun so, als wäre nichts. Wer jedoch feinfühlig ist, spürt einen solchen Konflikt des Partners im eigenen Nervensystem. Es fühlt sich sehr quälend an. Denn das, was der Partner aus seinem Bewusstsein erfolgreich verbannt hat, steigt nun in der eigenen Wahrnehmung auf. Dort allerdings wahrnehmbar als diffuse Spannung und subtile Leidenszustände, die wenig greifbar sind. Insofern bewahrt man seinen Partner damit nicht vor den eigenen Abgründen, sondern viel schlimmer, er bekommt es in einer verzerrten Version zu spüren. Für Menschen, die nicht auf diesen Ebenen geschult sind, ist es praktisch unmöglich, damit adäquat umzugehen. Und so mündet es zwangsläufig in äußeren Konflikten. Ein typisches Beispiel. Die Partnerin verdrängt ihre Wut auf den Partner darüber, dass er ihr angeblich nicht genug Aufmerksamkeit gibt. Er fühlt diese Energie als diffusen Stress in seinem Körper und projiziert ihn wiederum nach außen auf seine Partnerin. Am Ende gibt es endlosen Streit über äußere Dinge, die mit der Ursache rein gar nichts zu tun haben. Ein anderes typisches Beispiel. Der Partner verdrängt sein Bedürfnis nach Abgrenzung und Eigenleben. Die Partnerin erlebt die damit verbundene unterdrückte Wut des Partners in ihrem System und nimmt es als drohende Distanzierung wahr. Um gegenzusteuern, versucht sie nun umso mehr, den Partner zu erreichen. Eine Spirale, die wiederum in endlosen Konflikten über äußere Begebenheiten mündet, weil die entscheidenden Dinge weder bewusst wahrgenommen noch kommuniziert werden. Kapitel 3.2 Ausagieren. Ausagieren ist für den Körper etwas weniger destruktiv als das Unterdrücken, weil das, was in uns passiert, einen Kanal nach außen findet. Jedoch leidet dann unser Partner, was wiederum die Beziehung belastet oder zerstört. Ausagieren bedeutet, ein Gefühl, das in uns aufkommt, direkt in eine Aktion gegenüber dem Partner umzusetzen. Zum Beispiel bei Wut den Partner sofort anzuschreien oder etwas in der Wohnung kaputt zu machen. Ausagieren kann aber auch subtilere Formen annehmen, wie exzessives Reden über leere mentale Inhalte oder ständiges Herumnörgeln. Auch sich zu trennen ist Ausagieren, denn Trennung passiert nur und ausschließlich dann, wenn etwas nicht kommuniziert werden kann. Auch das führt letztlich nicht zum Ziel. Ausagieren geschieht immer dann, wenn wir etwas tun, statt unsere Gefühle mitzuteilen. Wenn die inneren Bewegungen jedoch so stark sind, dass wir sie nicht mehr mitteilen können, geht es darum, sie auf eine nicht destruktive Art zu kanalisieren. Briefe schreiben und dann verbrennen. In einer sicheren Umgebung die Wut rausschreien, auf ein Kissen oder Sofa einschlagen und so weiter. Wenn sehr viel Wut seit der Kindheit festgehalten wurde, kann es sein, dass ein solches Ausagieren anfangs notwendig ist, bevor man über das, was da geschieht, überhaupt mit etwas Distanz sprechen kann. Kapitel 3.3 Wegmeditieren. Die dritte Variante ist das, was viele spirituelle Menschen versuchen. Ein Gefühl kommt auf, und statt es zu unterdrücken oder auszuagieren, ziehen sich diese Menschen zurück und versuchen, in diesem Gefühl zu sein, es wegzumeditieren. Im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten ist dies prinzipiell eine funktionierende Möglichkeit. Praktisch jedoch sind die meisten dazu nicht in der Lage, weil das, was Leiden in Beziehungen verursacht, immer Gefühle sind, die seit der frühen Kindheit nicht integriert werden konnten. Als Kind waren wir allein mit diesen schlimmen Gefühlen. Und wenn wir uns heute zurückziehen, um die Gefühle zu fühlen, sind wir ja wieder damit allein. Für manche Menschen, die frühe Traumatisierungen erfahren haben, ist diese Vorgehensweise sogar potenziell gefährlich. Wenn ein spiritueller Lehrer solchen Menschen die Anweisung gibt, nichts zu tun und einfach mit dem Gefühl zu sein, dann weiß er nicht, was er tut und gegebenenfalls damit anrichtet. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die nach einer solchen jahrelangen Praxis nicht mehr kontakt- und lebensfähig im Alltag sind und mit großem Aufwand zurück zu den Menschen gebracht werden müssen. Und selbst wenn jemand die Kapazität hat, alles wegzumeditieren, so ist es doch ein unnötig langwieriger und qualvoller Prozess. Ein solches direktes Arbeiten mit inneren Zuständen ist erst ab einem bestimmten Grad an Stabilität im Nervensystem möglich, der wiederum von der Tiefe des Verbundenseins mit anderen Menschen bestimmt wird. Kapitel 3.4 Mitteilen. Die Variante, die unserer natürlichen Biologie entspricht, ist das ehrliche, authentische Mitteilen unserer Gefühle, die in der Partnerschaft entstehen. Dies ist immer heilsam, vertieft immer die Beziehung und führt immer zum Ziel. Es braucht keine Zeit. Mit dem Mitteilen und Gehörtwerden ist das Leiden aufgelöst. Sogar in der Bibel wurde das schon beschrieben. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupte, geteiltes Leid ist Glück. Ich sage das in einer solchen Radikalität, weil ich es selbst erfahre und in den Paarsitzungen immer wieder erleben kann. Ehrliche Kommunikation ist Energiefluss, und Energiefluss ist das, was wir Glück nennen. Es ist das Schlüsselprinzip für wundervolle Beziehungen und ein erfülltes Leben. Was das Ganze verhindert, sind unsere Tabus, die wir seit der Kindheit mit uns herumtragen, die uns aufgebürdet wurden und die uns daran hindern, uns wirklich mitzuteilen. Wenn ich das sage, dann verlässt mich mein Partner. Wenn ich das sage, hasst mich mein Partner. Wenn ich das sage, ist unsere Beziehung dahin. All das sind implizite Annahmen, die aus der Kindheit stammen. In Wahrheit können wir alles, wirklich alles, miteinander teilen. Je mehr wir mitteilen, je tiefere Ebenen dies erreicht, desto größer ist die Transformation. Das kann so weit gehen, dass ich sagen kann, du bist mir gleichgültig. Ich liebe dich gar nicht. Ich möchte Sex auch mit anderen Menschen. Ich hasse dich und so weiter. Das heißt, es gibt da keine Grenzen, denn das, was da ist, ist ja ohnehin da ob wir es nun mitteilen oder nicht. Und tatsächlich beginnt eine Beziehung überhaupt erst, nachdem man sich die Wahrheit auf einer solchen Ebene gesagt hat, durch die Erschütterung hindurchgegangen ist und sich eben nicht trennt. Wie gesagt, danach geht es überhaupt erst los. Eine Beziehung beginnt erst, nachdem sie gescheitert ist. Und dieses Scheitern, in Anführungszeichen, können wir auch ganz achtsam und behutsam geschehen lassen. Das, was wir als Scheitern bezeichnen, ist ja in Wirklichkeit das gegenseitige Kennenlernen, statt in unseren Vorstellungen zu leben. Es ist die Begegnung mit der Realität und dabei löst sich unser Ego auf. Bei alledem, was du bisher gehört hast, und es sind wirklich Dinge, die die tiefsten Schichten im Nervensystem ansprechen, nimm es bitte trotzdem leicht. Du bist nicht allein. Es geht uns allen so. Auch ich muss das mitteilen, jeden Tag weiter lernen und üben. Wenn du dich bisher erst wenig mit solchen Dingen befasst hast, können diese ganzen Erkenntnisse wie ein Schock wirken. Es ist aber ein heilsamer Schock, denn er führt uns aus dem Gefängnis unserer Kindheit hinaus, hinein ins Licht eines bewussten, erwachsenen Lebens. Kapitel 4: Wenn ich keinen Partner habe. Du hast immer einen Partner. Er ist zurzeit vielleicht nicht sichtbar. Es ist die mentale Projektion früher Beziehungserfahrungen, als du allein warst und dir die notwendige Bindung gefehlt hat. Du hast immer einen Partner. Es sind immer Menschen da. Du hast vielleicht die Erfahrung von Alleinsein, Getrenntsein und Einsamkeit in der frühen Kindheit gemacht. Aber die Realität ist, dass du niemals allein oder getrennt warst, bist oder je sein wirst. Natürlich kann es sein, dass deine tiefen Schichten im Nervensystem heute alte Umstände von Alleinsein unbewusst erschaffen. Es ist ein scheinbar hohes Risiko, sich den Menschen wieder anzuvertrauen. Allerdings wirst du dein Zuhause im Verbundensein nur finden, wenn du da immer wieder durchgehst und neue Erfahrungen machst. Ein Gebet, das in dieser Situation hilfreich sein kann. Lieber Gott, bitte führe mich auf den Weg der Liebe. Wenn du nicht weißt, wie du vorgehen kannst, hier ein paar hilfreiche Vorschläge. Füll deinen Geist mit dem, was du dir wünschst. Das kann bedeuten, schau dir Liebesfilme an mit Happy End. Lies Liebesgeschichten mit Happy End. Denk über das Thema nach. Stell dir wirklich bildlich vor, wie dein Traumpartner sein soll. Wie genau ist das, wenn ihr zusammen seid? In welcher Umgebung? Was macht ihr? Glaub ganz fest daran, dass es möglich ist. Lenk so viel Energie da hinein, wie es geht. Erzeuge Reziprozität in deinem Geist, indem du dich an eine schöne Unterhaltung mit einem netten Menschen erinnerst. Oder stelle dir vor, dass du dich gerade mit einem besonderen Menschen unterhältst und ihr euch daran erfreut. Jedoch ist ganz wichtig, tue auch im realen Leben etwas, sodass das Leben eine Chance hat, es dir zu ermöglichen. Erzeuge Gelegenheiten, indem du möglichst viel unter Menschen bist und dich austauschst. Geh auch zu Orten und Veranstaltungen, zu denen du normalerweise nicht hingehen würdest. Mach verrückte Dinge. Engagier dich in der Gesellschaft, im Verein und so weiter. Verschenk Dinge, die du hergestellt hast, und verschenk deine Dienstleistungen. Bring alles ins Fließen durch Tun, ohne daran ein gewünschtes Ergebnis als Erwartung zu knüpfen. Bedenke, das Universum versagt dir nichts. All dies dient nur und ausschließlich dazu, deine Denkmuster zu ändern und deinem Körper neue Erfahrungen zu ermöglichen. Kapitel 5: Mitteilen ist der Schlüssel. In jeder Beziehung geht es primär darum, bewusst das Maß an Nähe und Distanz zu kommunizieren, die jeder Partner im Moment braucht. Wichtig ist zu begreifen, dass sowohl der Wunsch nach Nähe und Verbindung als auch der Wunsch nach Distanz und Abgrenzung völlig legitim und okay sind. Grundlage einer Beziehung ist die gemeinsame Entscheidung, sich nicht zu bekriegen oder zu trennen, sondern den Dingen, die sich in uns zeigen, Raum zu geben und vor allem sich darüber auszutauschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob etwas im Außen geschieht oder nicht. Kapitel 5.1 Emotionen oder Sachebene. Die Basis einer erfolgreichen Verständigung ist die Fähigkeit zur Unterscheidung von Emotionen und Sachebene. Meist vermischen wir beides. Gefühle, die nicht kommuniziert werden können, zeigen sich dann in verzerrter Form über die Sachebene. Eine typische Folge ist, dass man sich über Banalitäten streitet oder sich scheinbar nichts mehr zu sagen hat. Daher gehört zur Beziehungsarbeit vorrangig der Austausch über tiefe Emotionen, Dinge, die mit Scham oder Angst besetzt sind und alles, was als gefährlich oder problematisch wahrgenommen wird. In Wirklichkeit gibt es in Beziehungen nichts dergleichen, solange man im Austausch bleibt. Wenn überhaupt, ist ein stockender oder fehlender Austausch problematisch, aber auch nur dann, wenn man sich nicht über diesen stockenden oder fehlenden Austausch austauschen kann. Für diese Dinge braucht es zumindest anfangs einen sicheren, geschützten Rahmen. Das können festgelegte Rituale zu bestimmten Zeiten sein, zum Beispiel sich jeden Freitagabend eine Stunde gemeinsam Zeit zu nehmen und sich zusammenzusetzen. In Klammern nicht legen, die Wirbelsäule muss aufrecht sein. Den Ort schön zu gestalten mit Kerzen, Räucherstäbchen und so weiter, in Klammern ohne Hintergrundmusik. Dann beginnt ihr, euch vorsichtig auf immer tieferen Ebenen mitzuteilen. Es sollte ein ruhiger Ort sein, mit guter Energie, zum Beispiel durch große Pflanzen oder Gewässer geschützt, ohne andere Menschen oder Haustiere in der Nähe. Ein öffentlicher Ort wie ein Café ist dafür absolut ungeeignet. Beim Dialog sollten alle äußeren Dinge weggelassen werden. Was war, was sein wird, Erklärungen, Umstände, Diskussionen, Probleme lösen wollen, all das stört den Prozess nur. Es geht darum, sich gegenseitig zu sagen: Ich fühle mich im Moment lustig, traurig, erregt, verzweifelt, leer, glücklich und so weiter. Wenn die Sätze so beginnen, seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr werdet anfangs vielleicht leichte Schockmomente erleben, weil eure Vorstellungen nicht bestätigt werden, aber auch wunderschöne Dinge von eurem Partner erfahren. Wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen, dass es nicht um den Inhalt dessen, was ausgetauscht wird, geht, sondern um den Austausch selbst. Der Austausch selbst ist die Lösung. Darüber hinaus gibt es keine Probleme zu lösen. Es spielt keine Rolle, ob man sagt, ich hasse dich oder ich liebe dich. Es ist dasselbe, denn es erzeugt das gleiche Maß an Nähe und Intimität. Solange ihr euch miteinander nicht zu 100% wohl und sicher fühlt und vollkommen glücklich seid, sind entscheidende Dinge noch nicht kommuniziert worden. Da dies praktisch immer verlorene Kindanteile sind, die aus früher emotionaler Verletzung oder Vernachlässigung entstanden sind, handelt es sich um die eigenen Tabus. Etwas, was man unter gar keinen Umständen mitteilen möchte. Jedoch geht es genau darum. Solange du nicht alles auf allen Ebenen mitteilst, hast du Stress in deinem Körper. Stress ist keine Emotion, sondern die Reaktion des Körpers auf Gefahr, wenn man gleichzeitig nicht handeln kann. Das genau sind diese Kindanteile. Sie waren Angst und Bedrohung ausgesetzt und konnten weder handeln noch sich mitteilen. Sie wurden also von den Eltern nicht gesehen. Dadurch konnten diese Teile sozusagen nicht mitgenommen werden in der Entwicklung und warten im Keller darauf, wahrgenommen und gehört zu werden. In Klammern Integration. Mit dem vollständigen Mitteilen verschwindet jeder Stress in eurer Beziehung und es kehrt eine tiefe Entspannung, Frieden und Erfüllung ein. Ihr könnt euch auf diese Art von allem Leiden selbst befreien, ohne Psychotherapeuten und ohne spirituelle Lehrer. Das, worum es hier geht, sind die Grundbewegungen aller Organismen in der gesamten Natur. Auf etwas zu, das wir brauchen und uns gut tut, von etwas weg, das uns nicht gut tut oder Gefahr darstellt. Das heißt, wir wollen entweder mehr Nähe zu einem Menschen herstellen oder mehr Distanz. Dies gestaltet sich in einem ständigen Wechsel auch mit demselben Menschen. Kapitel 5.2 Autonomie oder Verschmelzung. Autonomie oder Verschmelzung, das ist die Frage. Der erste Schritt ist, festzustellen, für welche Überlebensstrategie ihr euch jeweils entschieden habt. Diese Entscheidung war keine bewusste Entscheidung. Sie wurde vom Nervensystem in den frühen Lebensjahren getroffen. Es stellt die beste, in Anführungszeichen, Lösung dar. Das, worunter du heute leidest, war damals die Möglichkeit für dich zu überleben. Das Interessante ist nun, dass es im Kern lediglich zwei Varianten davon gibt. Zum einen die Verbindung zu den Bezugspersonen zu retten und dich dafür aufzugeben, deine Autonomie und deine eigenen Bedürfnisse zu opfern. Oder auf der anderen Seite die Verbindung zu deinen Bezugspersonen aufzugeben und stattdessen dich zu retten, also deine Bedürfnisse, deine Autonomie zu bewahren. Für eine Variante hast du dich entschieden und weißt jetzt bereits genau für welche. Es kann auch sein, dass du beide lebst oder in deinen heutigen Beziehungen diese Varianten sogar wechseln. Aber im Kern bestimmt eine dieser Überlebensstrategien dein ganzes Leben. Natürlich gibt es darin wiederum Varianten und verschiedene Ausprägungen, die in einfachen bis zu sehr komplexen Typensystemen wie dem Enneagramm oder Tibetan Pulsing beschrieben werden. Jedoch reicht es erst einmal, sich der grundlegenden eigenen Bewegung in Beziehungen bewusst zu sein, um den Weg sehen zu können. Und dieser Weg besteht dann darin, entgegen der eigenen Prägung zu handeln. Wenn du dich immer entfernst, geh auf den anderen zu. Wenn du immer hinterher rennst, bleib bei dir. Wir haben uns in den ersten Lebensjahren für eine dieser Strategien entschieden. Wenn die Eltern nicht adäquat auf unsere Bedürfnisse eingegangen sind, sind wir entweder dazu übergegangen, uns innerlich von den Eltern und der Welt zu trennen und in unserer Gedankenwelt oder in die Körperwahrnehmung zu flüchten. Oder wir haben uns von uns selbst getrennt, unsere Bedürfnisse abgespalten und sind symbiotisch mit den Eltern verschmolzen, um die Verbindung zu ihnen zu retten. Entweder haben wir unsere Autonomie gerettet oder die Verbindung zu den Eltern. Beides hatte einen hohen Preis, diente aber dazu, dass wir überleben und unser Nervensystem stabil halten konnten. Beides sind zentrale Aspekte, um die sich die Begriffe Entwicklungstrauma und Bindungstrauma drehen. Es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, da es unser Beziehungsmuster heute als Erwachsener darstellt und sich massiv auf das Maß an Nähe und Verbindung und somit auf unser Lebensglück auswirkt. Wenn du die Autonomie-Variante gewählt hast, wirst du Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Wenn du die Verschmelzungsvariante gewählt hast, wirst du es schwer haben, dir in Beziehungen treu zu bleiben. In beiden Fällen fehlt immer jemand. Im ersten Fall fehlt der andere. Im zweiten Fall fehlst du. Beide Varianten können sich auch abwechseln. Somit haben wir in Wirklichkeit, solange dies nicht gelöst ist, noch gar keine Beziehung, da ja immer jemand fehlt. Es sind alte Masken und Schutzmechanismen, mit denen wir versuchen, in Beziehung zu treten. Erst wenn wir beginnen zu erkennen, dass unser Leben heute als Erwachsener nicht mehr von anderen Menschen abhängt, können wir wirklich in Beziehung treten. Dies bedeutet, dass wir sowohl unsere Bedürfnisse nach Verschmelzung als auch unser Bedürfnis nach Autonomie kommunizieren können. Beispiele: Ich möchte gerne mit dir kuscheln, zusammen sein, reden, was unternehmen und so weiter. Oder: Das und das tut mir nicht gut. Oder: Ich brauche die nächsten 2 Tage Rückzug. Der Weg der Heilung für Menschen, die sich für ihre Autonomie entschieden haben. Du hast dich in die Gedanken- oder in deine Körpersymptomwahrnehmung zurückgezogen. Du hast dich in die Gedanken- oder in deine Körpersymptomwahrnehmung zurückgezogen. Damit bist du identifiziert und nutzt dieses wie einen Ersatzpartner. Daher geht es für dich hauptsächlich darum, wieder nach draußen zu schauen, und das bedeutet, sich wirklich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sich zu zwingen, sich für andere Menschen zu interessieren. Ein Meilenstein auf dem Weg ist, wenn du feststellst, dass du beginnst, andere Menschen so zu mögen, dass du dich mit ihnen identifizierst, sie als etwas Reales, Wertvolles betrachtest. Es kommt der Moment, wo du es wieder zulassen kannst, andere Menschen zu brauchen. Und dies wird sich dann sehr, sehr heilsam anfühlen und deine Existenz nicht mehr bedrohen. Der Weg der Heilung für Menschen, die die Verschmelzung gewählt haben. Du hast dich selbst aufgegeben und völlig in anderen Menschen verloren. Du beschäftigst dich praktisch ausschließlich mit anderen und nimmst dich selbst nicht mehr wahr. Daher ist dein Weg genau umgekehrt. Es geht darum, mit der gedanklichen Beschäftigung mit anderen Menschen aufzuhören und stattdessen zur Wahrnehmung deiner Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zurückzukehren und diese dann mitzuteilen. Ganz wichtig für dich ist zu erkennen, dass die gedankliche Beschäftigung mit anderen Menschen keine Beziehung und auch keine Kommunikation darstellt. Erst wenn du wieder beginnst, dich mit ins Spiel zu bringen, geht es für dich voran. Wichtig ist noch zu wissen, dass wir immer beide Aspekte in uns haben, wenn eine sichere Bindung als Kind nicht möglich war. Ein Kind, welches keine angemessene, liebevolle Zuwendung erhält, in Form von Freiheit und Geborgenheit, trennt sich immer von beidem, von seinen Bedürfnissen und von der Verbindung zu den Eltern. Es ist eine notwendige Trennung, um das Nervensystem in einem solchen Umfeld stabil und funktionsfähig zu halten, sprich zu überleben. Je mehr ich mich anpasste, desto größer wird gleichzeitig das verdrängte Bedürfnis nach Autonomie. Je mehr ich mich in meine Autonomie zurückziehe, desto größer wird das verdrängte Bedürfnis nach Verbindung. Wir leiden also immer an beidem, leben aber primär einen Pol aus, weil uns dieser wenigstens eine teilweise Verbindung mit den Eltern ermöglicht hat. Soweit zum ersten Teil des Hörbuches Heilung von Beziehungen, Band 1. Alle weiteren Informationen sowie das Buch als Ganzes findest du auf meiner Homepage www.traumaheilung.net.